herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ins Haus einen schönen guten Abend. Es ist Mittwochabend und ganz herzlich willkommen bei Das. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Herr. Also, ne? Herr, das Musical, machte ihn in Deutschland berühmt. Da war er schon eine Film- und Musikgröße in der DDR. Er singt in den Hitparaden, spielt dann in Hollywood-Filmen selber, wird gleichzeitig deutsche Synchronstimme der Stars, schreibt Bücher und lebt ein junges Leben in Berlin. Rainer Schön ist heute Abend bei uns auf dem roten Sofa.
Das war die schönste Anmoderation, die ich je gehabt habe.
So, dann können wir doch jetzt nach Hause gehen,
oder? Ich bin verwirrt.
Dann gehen wir jetzt nach Hause.
Das habe ich noch nie gehört.
Also, dann kannst du ja im Grunde nicht mehr besser werden.
Nein.
So. Rainer, Darth Vader oder der Optimus aus den Transformers.
Prime.
Wie oft wirst du angesprochen, wenn du in einem Restaurant einfach mal was bestellst?
Gar nicht so sehr im Restaurant, aber im Taxi permanent. Mhm. Und wenn ich dann ungeniert sage, woher kenne ich denn Ihre Stimme? Ich sage, mein Name ist Optimus Prime. Dann kommt das Handy und ich sage, hast du ein Handy? Hast du für wen? Oft, ja. Aber das ist auch schön.
Da musst du mal so einen kleinen Gruß ansprechen oder einen Anrufbeantworter besprechen.
Ja, ne, Anrufbeantworter mache ich nicht so gern.
Nee, ich wollte sagen, das würde dann ja im Grunde kommen. Ne?
Aber habe ich auch schon gemacht. Also.
Ist das?
Für dich würde ich es machen.
Ich habe gar keinen Anrufbeantworter. Das ist so richtig so 80er, das ist so richtig old fashion. Das hat ja gar keiner mehr. Ne? Ja, meine Mutter. Ja, vielleicht für meine Mutter könnten wir das machen.
Für deine Mutter mache ich das,
genau. So. Die wird sich freuen. Die
wird erschrecken.
Ja, und alle, die anrufen bei ihr, werden sich erschrecken, natürlich. Dieses Stimme, ist das etwas, was immer mehr an Popularität auch gewinnt?
Also es ist ganz merkwürdig. Ich bin ja jetzt sehr gerne auf diesen Fanmessen, auf der Comic-Con am 6. und 7. in Babelsberg oder auf der Dokumi
in Düsseldorf ist das?
Düsseldorf am 29. und 30. Juni jetzt. Und da kommen tausende Fans. Die Schauspielerei interessiert die an feuchten Kehricht. Die wollen Optimus Prime oder Willem Dafoe oder auch...
Das ist übrigens ganz kurz mal. Das ist Optimus Prime aus den Transformers, ne?
Und jetzt soll ich aber sagen... Im neuen Transformers, das ist eine Prequel, also vorher, gibt es keine Optimus Prime. Ich bitte um Shitstürme, weil ich finde das ungeheuerig.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja, das ist irgendwie scheiße.
Da werden die Fans natürlich auf diesen Messen, werden an deinen Lippen hängen und werden sagen...
Nein, die werden die Produktionsfirma an Michael Bay oder wie der heißt, ja, anrufen und sagen, Moment mal, ich finde das auch irgendwie doof. Rainer. Ich persönlich finde es natürlich doof.
Ja, klar. Anyway. Rainer, ich freue mich sehr, wir werden heute über 60 Jahre Rainer Schöne... Schönes Leben, sprechen. Nein, es ist ja, da kommen ja noch 60 Jahre hinten dran.
Ja, unbedingt.
Mindestens.
Ich habe übrigens neulich mal auf einem in Hagen auf einer Kurzfilm-Festival, da war ich in der Jury, da kriege ich plötzlich völlig unerwartet den Preis für mein Lebenswerk. Das war mir, lass mich nicht sagen, dass es mir unangenehm war, aber ich fand es ein bisschen früh.
Fantasy-Autor. Hier liegt es, dein aktuelles Buch, Das gläserne Buch. So, und jetzt habe ich da natürlich mal reingeschaut und im Vorwort steht etwas, was mich irgendwie auch begeistert hat. Weil da schreibst du nämlich selber, dass dich Bekannte gefragt hätten, was du genommen hättest, als du das ganze Buch geschrieben hast.
Ja, das ist so total crazy, weil es so, wenn ich mir das Hörbuch anhöre, dann denke ich mir, wann und wie ist mir das eingefallen? Ich habe manchmal keine Ahnung mehr. Ich habe das ja angefangen meiner Tochter, als sie noch...
Ja, erzähl mal, lass uns doch jetzt mal ein bisschen verrückt sein und über dieses Buch sprechen.
Also, als Sophie Charlotte, das war vor ungefähr acht, neun Jahren, habe ich so Gute-Nacht-Geschichten erzählt. Ne? Mhm. Und die wurden immer verrückter. Und irgendwann habe ich gedacht, das muss ich schreiben. Und dann habe ich in England gedreht, Pilcher. Und was war das für ein Unterton bei Pilcher?
Weiß ich auch nicht.
Völlig unnötig.
Romantisch.
Ja. Und dann habe ich das den Kollegen vorgelesen, die ersten 20 Seiten. Und die waren so begeistert. Und dann dachte ich, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Und dann habe ich erst gedacht, das ist ein Kinderbuch. Aber die Kinderbuchverlage haben gesagt, das ist geil. Aber es ist nicht wirklich ein Kind, es ist zu komplex. Und dann habe ich immer weiter. Und dann hat mir Sophie Charlotte manchmal gesagt, Papa, das stimmt nicht. Gestern Abend, das hat keinen Anschluss. Das muss so sein.
Ja.
Und sie ist natürlich auch nie eingeschlafen.
Im Hintergrund ist übrigens die ganze Familie, ne?
Ja, sie ist nie eingeschlafen.
Die Große, es geht um die Große. Ne? Sophie, Charlotte ist die Große, ne? Luisa ist die Kleinere.
Ja, Sophie, Charlotte. Und dann, die hat übrigens jetzt gerade ein 1,0er Abi gebaut. Und ich bin mächtig stolz drauf. Und es ist, sie kriegt jetzt ja quasi ein haptisches Zeugnis zur gleichen Zeit, da das Hörbuch rauskommt. Also es ist alles zusammen.
Und es ist natürlich, weil ihre Fantasie geprägt wurde durch deine Erzählung an ihrem Bett.
Ich glaube, es war eher umgedreht. Nein. Wir haben uns dabei gegenseitig befruchtet. Also das war, wenn man seiner Fantasie freien Lauf lässt und niemand einen irgendwie zensiert. Und zum Schluss ist eben ein All-Ager rausgekommen, ein Crossover für Jugendliche und Erwachsene, also eine Fantasy-Geschichte.
Lass uns mal in die Geschichte eingehen. Das ist ja so ein bisschen verrückte Geschichte.
Es ist eine Band aus mit Tieren, also eine Tierband, die gibt es auf der ganzen Welt nur einmal. Nämlich
gegründet vom Eisbären Noah,
richtig,
der loslegt, richtig. Im Bauch eines Wales nach Afrika kommt. Da wird er verschluckt, dann kommt er nach Afrika. Und da lernt er eben alle möglichen anderen Tiere kennen.
Und die wollen eine Weltreise machen. Und landen in New Orleans und lernen da rocken und bleiben erst mal ein Jahr hängen. Und werden eine ganz berühmte Tierband. Und durch das Internet wird die größte Rock'n'Roll-Band der Welt, nämlich die Grateful Hippies.
Passt, ja.
Ein bewusstes Lachen, aus juristischen Gründen. Und die nehmen die mit auf eine Welttournee. Und dann fliegen sie zu fremden Planeten. Also andere Planeten sind immer fremd. Zum bunten Planeten zum Beispiel. Es gibt viele Umweltprobleme darin. Mhm. Und vor allem das Geile an der ganzen Geschichte ist auch die Musik.
Also das ist ja schon interessant, wie du das auch musikalisch umgesetzt hast. Du singst auch, du erzählst natürlich im Hörbuch, es gibt das als normales Buch, als Hörbuch. Du sprichst nicht nur, du erzählst nicht nur die Geschichte, du singst auch Songs.
Nicht nur ich, dann singen auch andere mit. Aber ich habe zum Beispiel, wenn ich mir etwas habe einfallen lassen auf der Gitarre, dann habe ich das nach Hannover geschickt, zu Arndt und dem Ecki Hüdepohl, meiner alten Musikern von der alten Band. Mhm. Und die haben mir das im Studio veredelt und elektrifiziert und manchmal auch nicht. Und es war eine monatelange, wunderschöne Arbeit mit dem Philipp Hansmann, meinem Partner und Soundmann. Und es ist, ja, ich weiß gar nicht, es ist so voller Geschichten. Ja,
eine Geschichte würde mich noch mal interessieren. Wie kommt denn eigentlich König Flatulenzi da rein?
Also, die waren auf dem bunten Planeten. Und da gab es den König Pupsi. Und der hat immer gefurzt. Und bis mir mein Freund Uwe sagte, der alle meine Videos gemacht hat, Pupsi ist doch das Schwein aus einer Kinderbuchreihe.
Ja, ja.
Und meine Gedanken kommen mir immer, wenn meine Frau bereits lange schläft und ich bin ich brauche stundenlang manchmal zu machen. Und je länger ich wach bin, je mehr kommen mir geile Ideen. Und plötzlich fiel mir ein, Pupsi ist doch dummes Zeug, das ist niedlich. Der heißt Flatulenzi, der König der Darmwinde, der immer lacht, wenn er einen loslässt. Und das Interessante ist, auf dem bunten Planeten wird ein König gewählt, wie er furzt. Weil wer geil furzen kann, der hat ein sonniges Gemüt.
So, und das hat ja schon im Endeffekt Martin Luther gesagt. Früher.
Genau,
darf man nicht vergessen.
Furzelt ihr nicht, genau. Ja. Und dann sagt der Gitarrist von den von der Band, also von der von dem, jetzt komme ich selber nicht drauf, wie meine Jungs heißen, den Grateful Hippies. Das wäre doch geil, wenn wir auf der Erde auch solche Politiker hätten. Die würden sich dann durch Furzen begrüßen. Wenn sie sich statt zu streiten bei dem UNESCO oder bei der G25 oder weiß der Geier. Also Frieden durch Furzen, das ist ein geiler Satz.
Grunde ist es, und es ist einfach, es ist das Verrückte an diesem Buch, dass man einfach mal, man muss es einfach mal durchlaufen lassen. Ja? Das gläserne Buch, so sieht es auch, als Buch, als Hörbuch auch, mit tollen Songs.
Kommt das erst in 15.
Schöne Atmosphäre, Fantasy-Atmosphäre hast du da auch im Studio mit aufgenommen. Inwieweit ist das auch ein bisschen, weil es ja um diese Bandgeschichte geht, auch ein bisschen deine eigene Geschichte aus der Jugend?
Aber nein, nicht nur aus der Jugend. Die spielen ja zum Beispiel vor 95.000 Leuten im Johannesburg, im Stadion. Das hätte ich natürlich auch gerne mal gehabt. Mhm. Das sind auch meine eigenen Wünsche als Rock'n'Roller, als Musiker. Und ich habe es eigentlich auch für mich geschrieben, für den Musiker der Rock'n'Roll-Generation und nicht nur für den Musiker. Und ich habe es ja getestet, die Geschichte.
Ja.
Und es kommt sowohl bei 12-, 13-, 14-, 15-Jährigen an, als auch bei 80- und 70-Jährigen. Also, das war ja ist das Zeitgeiststück des 20. Jahrhunderts.
Ja.
Und nach der wirklich erfolgreichen Rutsche steht in der Jungen Welt, das ist eine DDR-FDJ-Zeitung, die es immer noch gibt. Rainer Schöne hatte alles hier in der DDR. Jetzt wälzt er sich mit einer Gruppe nackthaariger,
langhaariger Nackter
bei den Kriegstreibern Kiesinger und Strauß auf einer Bühne in einem Stück, was die freie Liebe und den Antipatriotismus verkündet. So, jetzt kommt der Schlusssatz. Das ist wohl das letzte Mal, dass man von diesem jungen Künstler gehört hat.
Nee, es war der Startschuss einer großartigen Karriere in Westdeutschland, in Amerika. Wir haben noch ein paar Aufnahmen. Wir haben noch ein paar Aufnahmen, weil es ging ja dann weiter mit Musicals. Jesus Christ Superstar, 1972. Jesus Christ Superstar. Gucken wir mal rein. Ja, großartig,
oder? Damals konnte ich noch richtig hoch singen. Ich habe ja dieselben Range, aber was ich oben verloren habe, ich unten dazu gekriegt.
Und du hast vor der Premiere mit deinem Nebendarsteller oder Mithauptdarsteller Judas, Kopfstand gemacht.
Zum einen singen haben wir, statt uns einzusingen, haben wir das durchblutet den Kehlkopf, haben wir auf dem Kopf gestanden. Und dann habe ich Tobi gefragt, wie fühlst du dich? Und er hat mit seinem Schweizer Dialekt, der spielte übrigens den Burger hinterher in London. Und er hat gesagt, ich weiß bloß, dass wir unser sehr hoch singen müssen und unser ganzes Herz brauchen.
Und du bist auf der Bühne, nach deinem Hauptgesang bist du tatsächlich, weil du so viel gegeben hast, bist du am Anfang bei der Premiere, warst bei der Premiere tatsächlich auch zusammengebrochen auf der Bühne.
Bei jeder Vorstellung. Es gab einen hohen Ton, das hohe E über dem C. Das musste ich irgendwo 3 Stunden durchhalten. Und danach vom Sauerstoffüberdruck, dann hyperventilierst du im Kopf und dann wird dir schwarz von Augen, dann brichst du, also gehst du in die Knie. Und die Leute haben gesagt, boah, diese Emotion, nein, das war eine medizinische Notwendigkeit.
Wow.
Also was ihr hier macht, ist die optische Umsetzung meiner momentanen Arbeit. Ich schreibe meine Biografie.
Da fehlen noch 2 Jahrzehnte, ne?
2 Jahrzehnte fehlen noch, genau. In letzter Zeit nicht so oft dazu gekommen, aber ich brauche unbedingt den Mitschnitt davon, weil ich muss da einige Sachen noch haben.
Wahnsinn, also dieses Gesicht auch, was du so für ein Typ, dann hier so locker mit der Hand so, dang, dang, im Takt so mal, dang, dang.
Santa wollte, dass ich ein paar Songs schreibe, sie hat ja wunderbar gesungen und dann haben wir uns getroffen, aber es wurde dann nichts draus und das finde ich schade, weil sie hätte ruhig noch ein paar Platten machen sollen.
Sag mal, und warum hat es dich trotz dieser Erfolge dann doch nach Amerika gezogen?
Weil ich bereits am 2. Tag meiner sogenannten Republikflucht, also ich hatte ein Konzert in West-Berlin und bin nicht zurückgekommen mit Passierschein. Und dann war ich am Konsulat und habe gesagt, wie wird man Amerikaner? Und das haben die mir ausgeredet. Ich wollte eigentlich gleich weiter. Und dann haben die gesagt, da braucht man Collateral, also beglaubigen oder schreiben, dass man ein toller Hirsch ist. Und als Schauspieler kannst du sowieso nicht arbeiten, dann wirst du Landarbeiter und so. Die haben mir das echt ausgeredet. Und dann habe ich Gott sei Dank noch mal 17 Jahre gewartet und habe erstmal hier ein bisschen was gerissen.
Aufgebaut und dann, aber Erfolg, du in drüben.
Ja, und dann, pass auf, dann hatte ich diese Wahnsinnsrolle in Return to Treasure Island, die Rückkehr zur Schatzinsel.
Ja.
Und dann habe ich natürlich die Chance genutzt, aber das war hart.
Weil das war englisches Demomaterial, mit dem du vorstellig werden konntest.
In Hollywood. Nicht nur das, sondern ich hatte, das war eine 10-stündige Disney-Miniserie. Ne? Eigentlich war ich sehr gespalten Arsch, hat es sehr zerrissen, weil ich musste mich von meiner Band verabschieden. Das war eine ganz emotionale Stunde, als ich denen gesagt habe, ich gehe nach Amerika. Und boah, das geht mir jetzt, kriege ich jetzt echt Tränen. Ja, ja. Weil diese Stunde mit den Jungs, das war eine harte Entscheidung. Mhm. Aber was soll ich machen? Das ist eine Entscheidung zwischen Vater und Mutter. Dann hätte ich Amerika nicht gehabt.
Clint Eastwood, Lee Van Cleef, William Defoe, du hast mit großartigen Kollegen zusammengearbeitet, große Filme, wo du mitgemacht hast.
Also mit William Defoe habe ich synchronisiert.
Ja.
Aber ich habe ihn ein paar Mal getroffen, das ist ein ganz wunderbarer Mensch.
Hier sieht man dich im Film mit Clint Eastwood, haben wir eben gerade gesehen, als sie da mit der Mission, wo einer denn...
jetzt kommt diese Erinnerung noch an diese Stunde mit der Band. Ich bin ja so ein emotionaler Mensch.
Wollen wir eine kurze Pause machen?
Nein.
Ja, wir können eine kurze, doch, können wir doch machen.
Du willst
machen.
Jetzt über Hahnenkämpfe reden? Nein.
Nein, gar nicht.
Das muss jetzt sein, jetzt machen wir weiter.
Ich will nur einen Satz von dir noch hören. Du hast ja auf einer Ranch in Amerika gelebt.
Eine Ranchette. Das war ein paar Hektar Land.
Ja, gut, aber das ist ja schon.
Also, naja, gut. Ne? Ja.
Wie viel Cowboy steckt denn eigentlich in dir drin?
Ich habe meine amerikanische Loan-Out Corporation, East German Cowboy ist es genannt. Und auf meinem Truck, auf meinem amerikanischen Pickup, da stand EG Cowboys. Also ich bin ein Cowboy. Ich habe auch mehrere Western gedreht und natürlich auch mit großer Liebe zweimal Bad Segeberg gemacht.
Ja.
Gleich wieder los.
Da sind wir beim Thema. Da wollte ich hinkommen.
Ja.
Genau da wollte ich hinkommen. Weil Bad Segeberg, Karl-May-Spiele. 1996 bist du das erste Mal tatsächlich am Kalkberg mitgeritten. Mhm. Und einer, der damals auch schon dabei war, der erzählt jetzt seine sturzreiche Geschichte vom Kalkberg. Oh. Die Anne Zweng.
Harald Wiczorek stellt sich jede Herausforderung, spielt oft mehrere Rollen in einem Karl-May-Stück. Der 76-Jährige ist topfit und als ausgebildeter Fallschirmjäger weiß er, wie man verletzungsfrei fällt. Proben für das neue Stück Winnetou 2, Rebana und Old Firehand. Harald spielt den Häuptling Tashatunga, den Vater von Rebana und außerdem General Ulysses Grant, Oberbefehlshaber der Nordstaaten im Bürgerkrieg und späterer US-Präsident. Die Karl-May-Spiele 1979. Harald kommt frisch von der Schauspielschule in Stuttgart, legt einen Feuerstunt hin und mischt auch bei den Kämpfen mit.
Der damalige Regisseur und Intendant Harry Walter, der sagte, komm mal hoch. Hab mich vorgestellt, hab vorreiten dürfen, Kosakensprung, da war ich engagiert als Mädchen für alles. Ich habe alles gemacht.
Der gebürtige Oberfranke kann reiten, Kampfsport und Fallschirmspringen. Beste Voraussetzungen für die Karl-May-Spiele.
Winnetou tritt zur Seite und macht den Weg frei.
In den 80ern durften die Schauspieler noch eigene Stunts übernehmen. 1985 spielt Harald die Titelrolle in Der Ölprinz und ist sofort bereit, vom Elfmeterturm zu springen in ein nur anderthalb Meter tiefes Wasserbecken mit einer Benzinbombe zwischen den Beinen.
Ich stand oben auf dem Turm und mein Partner soll mich erschießen. Das Stichwort war, du Schwein, das könnte jeder hören. Mein Pyrotechniker soll das hören. Dann springe ich, 21, 22, dann geht hinter mir die Explosion los, wenn ich noch in der Luft bin. Sah spektakulär aus, den Proben immer geklappt. Und da war ein technischer Fehler und zwischen meinen Beinen ging die 8 Liter Benzinbombe los. Und es war ein Quadratmeter von 20 Meter Feuerball. Ich war da doch in der Kerze.
Ein Neoprenanzug hat ihn gerettet. Die Verbrennungen heilen gut. 4 Wochen später springt er wieder und wird so seine Albträume los. 1999, in der zweiten Spielwoche, brennt die Kulisse ab, wohl durch Brandstiftung. Das Stück Halbblut muss ganz neu inszeniert werden.
Wir haben alle geweint. Wir haben alle geweint. Ausnahmslos.
4 Tage später geht die Show weiter. Das Highlight, der berühmte 8-Minuten-Kampf mit Harald als Kita Homascha. Beim Rollenwechsel ist vor allem Schnelligkeit gefragt. Einmal wäre das fast schief gegangen, als das Skript ihm nur eine Seite Zeit dafür ließ.
Die haben mich unten umgezogen, dass ich direkt an der Bühne war. Aber das ging dann so schnell, dass ich meine Schuhe verkehrt angezogen habe. Dann kam ich raus wie Donald Duck. Das war ja herrlich. Jorge Peters hat sich nicht mehr auf dem Pferd eingekriegt. Ich musste dann 10 Minuten mit diesen Schuhen laufen. Mir liefen die Tränen teilweise. Aber so gut habe ich noch nie gespielt wie in dem Moment.
Der Harald, der stirbt immer so schön, heißt es. Zu Recht.
Hör noch meine Leiche!
Ach, das lässt sich machen. Ah. Aber erst bist du dran.
Immer wieder wird Harald erschossen, vom Pfeil getroffen oder in die Luft gejagt. Diesmal gibt's eine neue Todesart. Doch die bleibt bis zur Premiere geheim.
Ja, übrigens, Premiere, muss man an dieser Stelle mal sagen, ist jetzt Samstag. Und das kann natürlich den echten Segeberg, Bad Segeberg, Karl-May-Fan nicht abhalten, logischerweise, dass da das Achtelfinale ist. Deutschland gegen Dänemark.
Nein, trotzdem.
Es wird trotzdem voll sein.
Ich freue mich auch jedes Jahr, wieder die Erzählerstimme sein zu dürfen. Also ich bin den Karl-Mayern immer noch von Herzen und Stimme verbunden.
Ja, in diese Arena, als du das erste Mal in diese Arena gekommen bist. Du bist ja mit einer Vorstellung gekommen, das sind jetzt hier mal so eben so ein paar hundert
Leute. Als Robert Schulze kam, da kam nach Amerika und bot mir das an und zeigte mir so Fotos und so. Ich sag, aber wie passen denn da rein? So 1000? Bist du wahnsinnig? An guten Vorstellungen, an das sind's an Wochenenden, sind da 7.500 Leute.
Ja, ja.
Und als ich das erste Mal gesehen habe, mein Lieber, Alter. Und wenn du dann da spielst und da kommt dir so eine Wand entgegen und da sind die Hälfte sind Kinder und da ist ein Gebrüll und eine Atmosphäre beim Applaus. Boah, das ist sonst solche Emotionen, das ist das Karl-May-Fieber, das Bad Segeberg-Fieber,
Kalkberg-Fieber. 1996 hast du den Old Death gespielt.
Und 2002
ging es noch weiter, ne? Schauen wir uns mal kurz einen Ausschnitt an von diesem ersten.
Ach, Old Death.
Da gucken Sie mich mal richtig an, Miss.
Ja.
Ich sehe ja nicht gerade aus wie das blühende Leben. Manchmal wünschte ich mir, der Name, bei dem man mich hier nennt, wäre mehr als nur ein Name.
Wie nennt man Sie?
Old Death. Der alte Tod.
Old Death, der Old alte Death. Tod.
Ja, Nico König und Gojko Mladic.
Als Winnetou.
Nico macht ja jetzt seit ein paar Jahren die Regie und macht das blendend.
Was macht süchtig an diesem Kalkberg?
Die Kamera backstage. Also erstmal die ganze Atmosphäre, das Publikum, der gibt ja auch, die Leute kommen immer wieder. Aber backstage ist da so eine Kameraderie, das kann man nicht anders beschreiben. Mhm. Das sind ja viele Leute, die sind da mit Grabsteinverpflichtung.
Ja, es ist toll. Ist wirklich. Ich war auch schon ein paar Mal da, ist immer wieder einzigartig. Ja. Ich habe heute den ganzen Tag habe ich gesagt, über einen Song muss ich mit dir sprechen.
Ja.
Über einen Song. Er ist so wirklich wunderbar. Wir sehen Rainer Schöne jetzt noch mal in Jugendjahren, und zwar im Jahr 1976/77 mit Konstantin Wecker gemeinsam geschrieben. Dieser Song, Werd ich noch jung sein, wenn ich älter bin.
Mein Trademark-Song.
Werde ich noch jung sein, wenn ich älter bin? Werde ich noch ich sein, wenn ich älter bin? Oder werde ich mich verlieren? Werde ich noch der sein, der ich bin? Nehme ich das Leben einfach hin? Werde ich noch ich sein, wenn ich älter bin?
Ich habe auf zwei Alben zwei Coverversionen davon gemacht, habe mein eigenes Cover gemacht, weil die Leute immer wieder haben wollten und die alten Platten gibt es nicht mehr. Und dann haben wir das sowohl auf meinem amerikanischen Album als auch dann meinem letzten Mitten ins Herz nochmal neu gemacht.
Ich finde das so faszinierend. Da steht ein junger Mann in diesem Video und singt genau das, über das wir jetzt sprechen können.
Ja, ich wollte so einen Song schreiben wie Kurt Jürgens 60 Jahre und kein bisschen weise. Mhm. Oder Frank Sinatra hat ja auch When I'm 60, viele haben das. Und dann habe ich da so rumgebastelt und kam mit ein paar Ideen und kam nicht voran. Und er sagt, Conny Wecker, gib mir das mal, und kam am nächsten Tag mit der Konstantin Wecker mit der fertigen Version an. Und da bin ich ihm sehr dankbar dafür.
Weißt du noch das Gefühl, als du damals gesungen hast? Jetzt so, weißt du, was wir gerade so, man denkt jetzt so zurück, Mensch, da warst du Mitte 30. Das ist doch ein Wahnsinn, oder?
Ja, es war einfach ein schöner Song damals. Begriffen habe ich es erst viele Jahre später. Und wenn ich es jetzt singe, meistens als Zugabe, dann hat es natürlich eine andere Wertigkeit als damals.
Welche?
Naja, frag mich die richtige Frage, dann sage ich es dir.
Bist du ich geblieben?
Ja. Ich glaube schon. Ich glaube, dass ich geblieben bin. Du siehst ja, ich habe keine Scheu vor der Kamera zu weinen, weil wenn mich die Emotionen, ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Und wenn ich vorhin über den Abschied mit der Band rede und mir das, dann zeige ich das auch.
Und
ich bin ich geblieben.
Und jung? Bist du noch jung? Obwohl du, ich darf es jetzt einfach mal sagen, bist 82.
Ja, aber ich meine, es ist schon manchmal knackt in den Knochen. Und ich muss im Gym und bei der Physio ein bisschen intensiver arbeiten. Aber Herr,
es kommt doch auf den Kopf an.
Es
kommt auf den Kopf an. Hier, weißt du, hier im Kopf jung zu bleiben.
Das ist doch das Thema, ne? Ich habe eine sehr junge Familie, ne?
Ja.
Meine Frau ist um etliches jünger als ich. Und meine Kinder sind 11 und beziehungsweise 12 und 18. Und der Kachelmann hat mich mal gefragt, in einer Talkshow.
Im Riverboot, ja.
Na, genau. Herr Schöne, wenn Sie mit Ihren jungen Tochter, das war vor, ich weiß nicht, 8, 9 Jahren, wenn Sie die in die Schule bringen morgens und diese jungen, glatteierigen Väter, wie begegnen die Ihnen oder wie fühlen Sie sich da? dann habe ich gesagt, Herr Karlmann, ich bin seit 50 Jahren Berufsjugendlicher.
Aber tatsächlich dieses nochmal im fortgeschrittenen Alter Vater zu werden, ist das eine Erfüllung eines Traumes oder ist das nochmal...
Ja. Nein, ich habe mal, da war ich 10.000 Meter über dem Atlantik, über dem Nordatlantik in einem Flugzeug, schreibe Tagebuch nach und dann habe ich, also Sophie Charlotte ist jetzt 18, also das war vor ungefähr einem guten 20 Jahren, und da habe ich gedacht, es ist ein schönes Leben, wenn ich jetzt da runterfallen würde, könnte ich dem Herrn dankbar sein. Aber ein Kind hätte ich
etwas
schon mal ganz gerne.
Etwas fehlt.
Und meine Mutter hat in ihrem süßen Thüringer Dialekt manchmal gesagt, nun wird es wohl nichts mehr mit dem kleinen Enkel von Rainer. Sie war schon Urgroßmutter seitens meines Bruders.
Sie ist aber kurz vor der Geburt deiner ersten Tochter gestorben.
Ja, leider. Sonst wäre sie noch 100 geworden.
Ja. Was machst du mit deinen Kindern alles?
Ich bin ihnen Vater. Ja. Ich weiß nicht, was mache ich mit meinen Kindern alles?
Es reicht. Reicht.
Reicht. Beobachte, wie sie wachsen, blühen und gedeihen.
Du bist stolz.
Und bin stolz. Und bin, ja.
Ja, wie du vorhin über die schulischen Leistungen deiner Kinder erzählst, ist einfach toll.
Wir haben uns auf der letzten Dokumi darüber unterhalten, auf der letzten Comic-Con. Und ich glaube, dass man Synchronarbeiten nicht wirklich ersetzen kann, weil es fehlen die Zwischentöne. Das Herz, die Zwischentöne.
Echte Synchron lebt ja auch.
Aber vielleicht ist es auch, werden zukünftige Generationen interessieren, diese Zwischentöne nicht mehr. Die nehmen es dann, wie es ist. Und das ist dann eigentlich die Gefahr, dass über kurz oder lang die Leute sagen, bitte, es geht ja auch so. Mhm. Und das dann das echte Gefühl gar nicht mehr.
Das ist ein ganz interessanter Punkt, weil natürlich bei vielen Themen könnte man sagen, Gags, Witze etc. sind hintergründiger gewesen, heute sind sie eher vordergründiger, möglicherweise auch platter. Und trotzdem sind viele Menschen damit auch zufrieden, weil es nur noch diese Form gibt.
Ja, also machen wir uns nichts vor, es wird passieren, davon bin ich überzeugt. Und manches ist sicher auch richtig, aber die kleinen Feinheiten, gerade beim Synchronisieren oder beim Hörbuchlesen, weiß ich nicht. Also ich bin da gespaltener Arsch.
Ich möchte deine Stimme nicht missen, auf keinen Fall. Also das ist...
Naja, aber wenn die KI dann so weit ist, dass sie meint, auch die Feinheiten meiner Stimme, dann wirst du es gar nicht mehr merken.
Naja.
Dann das muss es messbar sein, aber nicht mehr.
Und dann sind wir aber zumindest so weit, dass wir sagen können, okay, dann, das war das Problem, was angesprochen wurde, musst du auf jeden Fall dafür auch entlohnt werden, weil du ja der KI deine Stimme ermöglicht hast.
Ja, ja.
Das darf man ja nicht vergessen. Nein, das müsste dann sowas Ähnliches wie in der Musikrechte verwenden.
Na klar, klar.
Also Stimme, GEMA und so weiter. Ne?
Also dann werde ich dann auch noch in 200 Jahren deine Nachkommen.
Rainer Schöne lebt forever. So kann man es ja im Grunde sagen. Ja. Rainer, es war mir große Freude, dass du da bist. Du bist hier zu sehen auf der Dokumi in Düsseldorf und auf der Comic-Con, Film- und Comic-Con in Babelsberg. Danke. Und natürlich das gläserne Buch. Super. Sich selber besser verstehen und glücklicher leben, wie das geht, das erzählt uns morgen Psychologin Stefanie Stahl, kommt aufs rote Sofa. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus ihrem Bundesland. Und morgen sind wir wieder da, 18:45 Uhr. Tschüss und schönen Abend.